Man nimmt aber auch an, dass Epstein-Barr-Virus-Infektionen eine Rolle in der Entwicklung von Demenz und Parkinson spielen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 17. August 2025 in Wien. Und heute geht es um ein super interessantes Virus, nämlich das Epstein-Barr-Virus. Zum Namen werden wir noch kommen. Wir wollten immer eine Bar aufmachen, die Epstein-Barr heißt. Quasi eine Bar für Virologen. Aber leider hat uns dieser blöde Epstein aus den USA da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Name ist jetzt nicht mehr so toll. Aber gut, was ist das Epstein-Barr-Virus und warum ist das interessant? Das ist ein doppelsträngiges DNA-Virus aus der Familie der Orthoherpesviren. Wird auch humanes Herpesvirus 4 genannt. Und Herpesviren sind riesig, vor allem im Vergleich zu den RNA-Viren, über die wir oft sprechen. Das Epstein-Barr-Virus hat über 170.000 Basenpaare. Das ist etwa 10-mal so viel als normalerweise RNA-Viren und kodiert deswegen auch für sehr, sehr viele Proteine. Es sind etwa 80 Proteine, die das Virus kodiert. Es ist aber jetzt gar nicht so groß. Es ist auch so 120 bis 180 Nanometer im Durchmesser. Der Aufbau ist etwas komplizierter, eben weil es viele auch strukturelle Proteine gibt. Wir haben innen das Genom mit dem Nukleokapsid, dann haben wir ein Tegument außen rundherum, um das Tegument haben wir das Envelope und auf dem Envelope drauf und im Envelope drinnen sitzen relativ viele Glykoproteine. Also bei vielen RNA-Viren haben wir ein oder zwei Glykoproteine auf der Oberfläche. Das Spike bei SARS-CoV-2, Influenza hat 2, Hemagglutinin und Neuraminidase, aber hier sind es wirklich viele, also nur um mir einige aufzuzählen, GH, GL, GB, GM, GN, GP42 und dann GP350, 220, also sehr, sehr viele Proteine auf der Oberfläche. Und das hat auch einen relativ komplizierten Lebenszyklus. Das Virus kann sehr viele Zellen infizieren. Teilweise kommt es über unterschiedliche Andockstellen in unterschiedlichste Zellen rein. Dafür verwendet es eben unterschiedlichste Proteine, Glykoproteinkomplexe. Einige der Rezeptoren bzw. Proteine, die zum Andocken verwendet werden, sind CD21, dann MHC2, Komplementrezeptoren, Integrine. Es kommt immer ein bisschen auf den Zelltyp drauf an, weil nicht alle Zelltypen alle diese Rezeptoren haben. Grundsätzlich kommt es bei dem Virus mal zu einer Primärinfektion und die entwickelt sich dann in eine persistente Infektion. Und das Virus hat unterschiedliche Lebenszyklen. Das ist auch relativ kompliziert, aber man kann vereinfacht sagen, es gibt einen lytischen Zyklus. Das passiert vor allem in Epithelialzellen, die es infiziert, gleich am Anfang. Da geht das Virus rein, fängt dann an zu replizieren, vermehrt das Genom, Proteine werden hergestellt, neue Viren, Viruspartikel werden hergestellt und die Zelle stirbt ab und die Viruspartikel verbreiten sich im Körper. Bei B-Zellen ist das ein bisschen anders. B-Zellen werden infiziert und im Prinzip wird das Virus, den Mechanismus besprechen wir noch, infiziert das diese Zellen latent, das heißt, die werden nicht gleich als Virusfabriken verwendet und zerstört, sondern das kann im Prinzip sich in den B-Zellen verstecken. Und dann wird es aber meistens, wenn es reaktiviert wird, lytisch. Und was passiert bei dieser Latenz, wenn es sich versteckt in den Zellen? Im Prinzip eben bei B-Zellen ist das so, die werden infiziert. Es handelt sich hier ja um ein DNA-Virus. Und im Prinzip kann man sich das dann so vorstellen, dass die zirkuläre DNA im Zellkern eingelagert wird. Das ist irgendwie im Prinzip wie ein zusätzliches Chromosom, das man im Zellkern hat. Und das nennt man episomale Einlagerung. Es ist nicht wirklich eine genetische Modifikation, die das Virus vornimmt und unser Erbgut verändert, sondern es gibt einfach noch ein zusätzliches Chromosom dazu. Und das ist bei Herpesviren gang und gäbe. Das machen eigentlich ganz, ganz viele Herpesviren. Und eben Epstein-Barr-Virus ist auch ein Herpesvirus, das kann das auch. Und wie gesagt, das kommt dann nicht groß zur Proteinexpression in den B-Zellen. Da gibt es auch unterschiedliche latente Zyklen, aber grundsätzlich kommt es dann nicht groß zu einer Expression, sondern das Virus versteckt sich in den B-Zellen und kann die aber immortalisieren. Und das ist meistens nicht gut, wenn irgendwas im Körper immortalisiert und unsterblich wird. Und das ist auch beim Epstein-Barr-Virus nicht gut. Und mit den B-Zellen kann sich das Virus halt auch im Körper weiter verbreiten und bleibt dann im Prinzip lebenslang im Körper vorhanden. Was es macht, um sich da zu verstecken, sind teilweise epigenetische Veränderungen auch. Die Expression unterschiedlichster zellulärer Proteine wird verändert und das kann halt auch Konsequenzen haben und über die sprechen wir auch noch. Also grundsätzlich ist es nicht gut, wenn man sich mit dem Virus infiziert. Es ist aber so, dass etwa 90-95% aller Erwachsenen global mit dem Virus infiziert sind. Ein bisschen was noch zum Namen. Das ist benannt nach dem Sir Michael Anthony Epstein und der Yvonne Barr. Und der Bert Chang war da auch noch dabei bei der Entdeckung. Und das ist entdeckt worden in Proben von jemand, ich glaube aus Uganda, der Burkitt-Lymphoma hatte. Die sind, glaube ich, 1961 nach England geschickt worden und ein paar Jahre später hat man eben das Virus dann entdeckt. Was stellt das Virus mit uns an? Wie infiziert man sich überhaupt? Die Übertragung ist grundsätzlich über Tröpfchen, Schmierinfektionen, Körperkontakt, aber auch Körperflüssigkeiten inklusive sexuelle Übertragungen. Und die primäre Erkrankung, die es auslöst, ist das Pfeiffer-Drüsenfieber, was im Prinzip die infektiöse Mononukleose ist. Bei Kindern sind diese Infektionen oft asymptomatisch und man kann sich vorstellen, dass sich Kinder leicht mit solchen Dingen infizieren. Im Kindergartenalter, da werden auch viele Körperflüssigkeiten ausgetauscht, wenn die Kinder miteinander spielen. Und wenn sie es früh kriegen, gibt es eigentlich, wie gesagt, wenig Symptome. Dann gibt es natürlich eine Proportion von Leuten, die es durch die Kindheit schaffen und sich nicht infizieren, aber dann sich vielleicht in der Pubertät infizieren und da kommt es dann meistens zu symptomatischen Infektionen. Das heißt im Englischen auch so schön Kissing Disease, weil man das eben ja in der Pubertät dann kriegt, wenn man nach wie vor nicht infiziert ist, aber dann eben zum Beispiel Partner küsst, der infiziert ist. Die Symptome hier sind Müdigkeit, Fieber, es kommt zu geschwollenen Lymphknoten, einer vergrößerten Milz und es kann auch zu chronischer Müdigkeit führen. Also die Leute sind dann meistens über einige Wochen ziemlich schlecht drauf und haben keine Energie. Ich habe das mal beim Kollegen erlebt, der das gekriegt hat. Das war eigentlich nicht besonders angenehm. Der hatte wirklich Probleme und der hat da recht vergrößerte Milz. Und da ist, glaube ich, dann auch das Problem, dass man da, wenn man Verletzungen hätte oder wenn man irgendeinen Unfall hat, dass da die Milz auch leichter verletzt werden kann. Das ist so, sind so die normalen Auswirkungen, wenn man sich infiziert. Aber Epstein-Barr-Virus ist auch assoziiert mit unterschiedlichen Krebsarten, Lymphomen, Magenkrebs, Krebs im Hals- und Rachenbereich. Und das wird eben durch diese epigenetischen Zellen, Veränderungen der Zellen verursacht. Man nimmt aber auch an, dass Epstein-Barr-Virus-Infektionen eine Rolle in der Entwicklung von Demenz und Parkinson spielen. Man weiß auch, dass Brustkrebszellen oft mit dem Virus infiziert sind, allerdings ist man sich da ziemlich sicher, dass das einfach nur so passiert, dass aber die Epstein-Barr-Infektion dieser Zellen nicht der Grund ist, warum die zu Krebszellen geworden sind. Wie gesagt, etwa 90-95% der Erwachsenen sind mit dem Virus infiziert. Und es ist eben so, man infiziert sich, dann hat man vielleicht Mononukleose oder man hat auch keine Symptome und am Anfang erkennt das Immunsystem das Virus ja und es kommt eben zum Aufbau einer Immunität und dann kommt es eben zu dieser Latenz, dass das Virus versteckt sich eben vor dem Immunsystem. Das macht das recht gut, kann auch T-Zell-Immunantworten recht gut umgehen. Das ist grundsätzlich bei vielen Viren, gerade bei Herpesviren, die schon lange in Menschen zirkulieren, oft der Fall. Die haben sich sehr gut an den Menschen und das menschliche Immunsystem angepasst und die tricksen das einfach aus. Was interessant ist, und das ist eine recht neue Entwicklung, ist der Zusammenhang mit Multipler Sklerose. Also Multiple Sklerose ist eine grauenhafte Erkrankung, wo es zum Angriff vom Immunsystem auf die Myelinschicht von Nervenzellen kommt, die dann langsam zerstört wird. Und man kann sich vorstellen, also die Myelinschicht ist im Prinzip eine Isolation der Nervenzellen, eine elektrische Isolation der Nervenzellen. Und man kann sich vorstellen, wenn das beschädigt wird, dass es dazu Probleme mit dem Nervensystem kommt. Es gibt von Multiple Sklerose unterschiedliche Ausprägungen. Ich bin da auch nicht so der Experte und werde da jetzt nicht auf alles eingehen. Aber grundsätzlich kommt es eben zu neurologischen Symptomen, zu einer starken Beeinträchtigung des Nervensystems, Sehstörungen, Muskelschwäche. Oft haben Leute Probleme, dann im späteren Stadium zu gehen, Taubheitsgefühl. Und grundsätzlich kommt es zu einer Reduktion der Lebenserwartung. Ich glaube, so in etwa um 7 Jahre. Das ist so der Durchschnitt. Aber wie gesagt, es kommt auf die Verlaufsform drauf an und so weiter und so fort. Und Multiple Sklerose ist im Prinzip die häufigste chronische entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Ich glaube, für Deutschland gibt es Zahlen, die sagen, dass etwa 100 bis 200 pro 100.000 Personen daran erkranken, und das sind etwa zu 70% Frauen. Also ziemlich, ziemlich schlimme Erkrankung, und man hat lang herum gerätselt, was Multiple Sklerose auslöst. Das ist wahrscheinlich nach wie vor multifaktoriell. Man hatte unterschiedlichste Infektionen im Visier, aber auch genetische und Umwelteinflüsse. Man hat aber schon gesehen, dass zum Beispiel, ich glaube, da ist 2018 mal eine Studie rausgekommen, dass das Epstein-Barr-Virus schon mit Läsionen im Gehirn, die man eben bei Multiple Sklerose hat, assoziiert ist. 2022 ist da dann eine super interessante Studie rausgekommen. Es war im Prinzip eine epidemiologische Studie, die mithilfe vom US-Militär durchgeführt worden ist. Und zwar von 1993 bis 2013. Da hat man sich im Prinzip die Gesundheitsdaten von etwa 10 Millionen aktiven US-Soldaten oder Militärangehörigen angeschaut. Und die hatten etwa in diesen 10 Millionen über diesen Zeitraum 1000 Diagnosen mit Multiple Sklerose, ein bisschen weniger als 1000. Und die haben sich dann Faktoren angeschaut, die diese Leute im Prinzip gemeinsam hatten und die mit dem Risiko an Multiple Sklerose einhergegangen sind. Unter anderem hat man sich auch die Konzentration von einem Protein, im Prinzip ein Teil von Neurofilamentprotein, im Blut angeschaut, und das ist ein Zeichen für Degradation von Nervenzellen. Und man hat gesehen, wenn Epstein-Barr-Virus-Infektionen aufgetreten sind, das hat man serologisch getestet, dass dann auch diese Neurofilamentproteinwerte raufgegangen sind. Und man hat dann ausgerechnet, dass die Chance, dass man, oder das Risiko, dass man Multiple Sklerose bekommt, eben wirklich über 30-fach erhöht war in Leuten, die positiv für Epstein-Barr-Virus waren. Und es ist eben echt selten, dass jemand, der Epstein-Barr-Virus negativ ist, Multiple Sklerose bekommt. Es gibt diese Fälle schon, aber das ist ganz, ganz, ganz selten. Das ist jetzt nicht ein kausaler Zusammenhang, aber diese Risikoerhöhung, das ist schon sehr signifikant. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese Epstein-Barr-Virus-Infektionen eben mit Multiple Sklerose im Zusammenhang stehen. Ganz genaue Zusammenhänge, also kausale Zusammenhänge hat man da eben noch nie, oder mechanistische Zusammenhänge hat man da bisher eben noch nicht feststellen können. Es gab aber ein paar Publikationen, wo man gesehen hat, naja, wenn man Epstein-Barr-Virus-Infektion hat, da gibt es ein Protein, EPNA1 zum Beispiel. Wenn man auf das eine Immunantwort macht, dann kriegt man kreuzreaktive Antikörper, die eben auch mit Markern auf Nervenzellen reagieren können. Und das könnte unter anderem ein mechanistischer Zusammenhang hier sein. Also es ist sehr spannend. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Epstein-Barr-Virus wirklich was mit Multiple Sklerose zu tun hat. Und aus diesem Grund, auch aus anderen Gründen, arbeitet man eben an Impfstoffen gegen das Epstein-Barr-Virus. Und da hat man gerade mit mRNA-Technologie durchaus Fortschritte gemacht. Soweit ich weiß, hat Moderna 2 Impfstoffe in Entwicklung, die eben auf den unterschiedlichsten Glykoproteinen des Epstein-Barr-Virus aufgebaut sind. Und da hat man eben die Hoffnung, dass man in der Zukunft mit diesen Impfstoffen vielleicht sowas wie Multiple Sklerose, aber auch unterschiedliche andere Auswirkungen wie eben Lymphome oder das Risiko an Lymphomen zu erkranken oder unterschiedlichen Krebsarten zu erkranken, herabsetzen kann, indem er eben gegen Epstein-Barr-Virus impft und indem die Leute diese Infektion dann einfach nicht mehr bekommen. Also grundsätzlich ein sehr interessantes Virus, gerade auch für mich. Ich bin RNA-Virologe, ich arbeite oft mit Viren, die nur ganz wenige Proteine herstellen können, die nur ein Glykoprotein auf der Oberfläche haben. Und für mich ist sowas schon faszinierend, dass man da so ein großes Virus hat, das dennoch der Immunantwort entkommt und dann so viel Schaden anstellen kann. Also ich glaube, wir werden da in der Zukunft ziemlich viele Weiterentwicklungen sehen und wahrscheinlich auch noch weitere Zusammenhänge mit Erkrankungen. Und vielleicht gibt es ja dann in den nächsten paar Jahren wirklich einen Impfstoff, der diese Infektionen verhindert. Das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, danke fürs Zuhören und wenn es Fragen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Ciao!
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.